Und das ist auch nicht so einfach, weil uns viele Paare auch anrufen und sagen, ah, das möchte man doch auch gerne teilnehmen, jetzt macht es doch mal Ausnahme. Aber da sind wir streng.
Ein Hotel, das Paare rigoros ausschließt? Willkommen im Aviva Make Friends, dem einzigen Hotel in Österreich exklusiv für Singles und Alleinreisende. Ich habe Geschäftsführer Christian im oberösterreichischen Mühlviertel getroffen.
Warum jetzt eigentlich schon über 400 Gäste haben, die mehr als 200 Mal hier waren? Ich meine, das ist, glaube ich, die ganzen bekannten Top-Hotels in Österreich bringen das nicht zusammen.
Was macht dieses Konzept so erfolgreich?
Wären dieselben 50 Menschen im Hotel, wären die vielleicht bei einer Wanderung oder beim Abendessen, dann würden sie miteinander sprechen. Warum? Weil sie wissen, der Gegenüber ist eben auch alleine hier.
Christian selbst ist verheiratet, hat Kinder und reist trotzdem jedes Jahr alleine.
Obwohl ich jetzt verheiratet bin und obwohl ich Kinder habe, lasse ich mir nicht nehmen, einmal im Jahr, eine Woche selber, meistens dann eh wieder auf eine Sportreise oder Marathonreise zu fahren. Ich will die schönsten Marathons der Welt laufen. Und das halt einfach immer in einer unterschiedlichen Stadt. Und da bin ich jetzt bei 30.
Hallo und herzlich willkommen zu One World, deinem Solo-Travel-Podcast. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Wie funktioniert eine Community von Alleinreisenden? Warum ist Nachhaltigkeit im Tourismus keine Option mehr? Und was bedeutet Alleinreisen wirklich?
Im echten Leben und nicht auf einer Plattform. Und das macht es natürlich ganz, ganz besonders.
Eine spannende Folge über Freiheit, Gemeinschaft und Reisen aus der Perspektive eines Profis. Hallo Christian, schön, dass du bist bei One Words. Ich freue mich.
Ja, danke für die Einladung. Freut mich natürlich auch, dass wir ein bisschen was über Aviva erzählen dürfen.
Christian, ich starte immer mit der gleichen Frage los, die lautet, was bedeutet Reisen für dich?
Oh, das ist immer, glaube ich, so ein bisschen ein Highlight im Leben. Einerseits natürlich ein Ausbrechen aus dem Alltag, eine körperliche Erholung, eine geistige Erholung, eine seelische Erholung, die vielen schönen Seiten der Welt zu entdecken, ob Städte, ob Landschaften, da, glaube ich, gibt es viele, viele Highlights. Ich würde sagen, ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt im Leben, den man nicht missen sollte und auch schön, wenn man sich einfach die vielen schönen Seiten der Welt anschauen kann.
Wie ist denn dein Reiseleben so gestartet? Wo warst denn du schon überall unterwegs?
Ich habe das Glück gehabt, dass ich als Kind, das ja auch schon einige Jahre zurück ist, aber doch immer die Eltern gesagt haben, wir schauen uns viel an. Wir haben uns dann eigentlich nie die gleichen Stellen mehrmals angeschaut. Und das war eigentlich ein Glück. Und so habe ich das immer besondere Attraktionen der Welt gesehen. Ich habe ja persönlich ein ganz besonderes Hobby. Das habe ich ein bisschen von meinem Vater geerbt, nämlich einmal oder vielleicht sogar zweimal im Jahr einen Marathon zu laufen. Und da habe ich mir das aber angefangen, das nie in derselben Stadt zweimal zu laufen. Und somit habe ich mir schon als 20-Jähriger damals gesagt, ich will die schönsten Marathons der Welt laufen. Und das halt einfach immer in einer unterschiedlichen Stadt. Und da bin ich jetzt bei 30 und habe jetzt schon wirklich viele, viele schöne Städte auf eine andere Weise kennengelernt in Form der Teilnahme eines Marathons.
Was für ein cooles Hobby erstens. Ich meine, Sport ist ja immer gut, ne? Aber dass man dann wirklich das mit dem Reisen verbindet, ich glaube, dann sind das ja fast zwei Leidenschaften von dir, die du so verknüpfen kannst, oder?
Ja, natürlich. Also der Reiseplan orientiert sich immer, wann halt dann dort der Marathon ist. Das ist eine, meist ja nur einmal im Jahr. Und so verbindet es. Und man lebt natürlich die Stadt anders. Und natürlich ist das auch jetzt was Besonderes. Aber ja, das ist halt jedem so sein. Der andere geht auf die Jagd und der andere schaut sich Formel 1 Rennen an und wie auch immer. Also, und so verbindet sich das Thema Hobby mit dem Reisen eben und ja, und das ist einfach eine ganz tolle Sache. Und habe eben, wie gesagt, auch schon wirklich viele, viele schöne Städte damit auch erleben können.
Und was waren da so die Highlights und was denkst du da total gern zurück?
Ja, also heuer bin ich in San Francisco gelaufen. Das war natürlich ein ganz besonderes Highlight. Ich war auch schon in Vancouver, ich bin auch in Dubai gelaufen. Rom natürlich, Barcelona, Berlin, London natürlich, New York war auch natürlich ein ganz besonderes Highlight.
Wahnsinn. Dubai, da denke ich mir, das muss ja irrsinnig heiß sein zum Laufen. Also da ist ja, da schwitzt man ja nur, oder?
Na, da ist der Start um 5.30 Uhr in der Früh und der ist im Jänner. Da ist dort jetzt noch angenehm, aber man muss dann schon schauen, dass man relativ schnell ist, weil sonst kommt man in die Hitze hinein. Denn ab 10 Uhr Vormittag ist es auch im Jänner schon eher drückend warm eigentlich dann, ja.
Und fährst du da immer allein hin zu den Marathons oder begleitet die Familie oder hast du da Freunde, die auch Marathon laufen oder wie?
Ja, in allen Varianten, natürlich auch mal mit den Kindern und mit der Familie. Heuer waren auch meine Eltern mit, das hat mich sehr gefreut natürlich. Andererseits ja, auch mal alleine, wenn es halt nicht anders geht, aber idealerweise natürlich mit der Familie.
alleine, wenn es nicht anders geht, ja. Habe ich das jetzt richtig gehört?
Naja, es ist natürlich schön, wenn man gerade einen Marathon läuft, dann ist natürlich auch die Tage davor, ist man natürlich immer ein bisschen nervös und natürlich freut man sich, wenn man ein Ziel wartet. Und das ist ganz klar. Oder während der Strecke, wenn es einmal schon die Beine wehtun, dann freut man sich, wenn man natürlich einmal irgendwann die Österreich-Fahne sieht. Und aber natürlich auch alleine oder auch einmal mit im Freundeskreis.
Mhm. Wie stehst denn du zum Alleinereisen?
Das Alleinereisen ist einfach, glaube ich, eine ganz besondere Form, die meines Erachtens die beste Erholung bringt. Und das, glaube ich, sieht man so nie. Weil wenn man alleine einfach sich auch ein bisschen den Tag oder auch die Reiseroute oder je nach Form des Urlaubs, ob es jetzt ein Strandurlaub ist, ein Sightseeing oder ein Städteurlaub ist, dann muss man sich das einfach ein bisschen anders planen. Aber ich finde für mich persönlich, obwohl ich jetzt verheiratet bin und obwohl ich Kinder habe, lasse ich mir nicht nehmen, einmal im Jahr, eine Woche selber, meistens dann eh wieder auf eine Sportreise oder Marathonreise zu fahren. Aber ich sehe das immer auch natürlich sehr, sehr entspannend. Warum? Gerade wenn man Kinder hat. Kinder wollen natürlich, brauchen einen strukturierten Tag, auch im Urlaub, und dann geht es natürlich oft auch um die Wünsche der Kinder. Stressig finde ich es dann immer auch, unter Anführungszeichen stressig, aber wenn man natürlich jetzt Partnerurlaub macht, weil natürlich, ja, auch hier muss man sich irgendwie ein bisschen den Tag ausmachen, und vor allem da kommt schon eines zusammen, dass man natürlich dann vielleicht den Alltag ja nie so viel Zeit miteinander verbringt, und dann ist man vielleicht 7, 10, 14 Tage eng aneinander, und das empfinde ich oft so bei vielen dann auch ein bisschen als anstrengend. Da kommen schon viele Komponenten zusammen, die dann einen gewissen Stress erzeugen. Und deswegen finde ich das Alleinereisen einfach perfekt, weil man sich erstens den Tag selber einteilen kann. Man kann aber auch mal, hat da mal Zeit zum Reflektieren. Was war in den letzten Wochen? Wie läuft es im Beruf? Und. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz gut. Es tut gut, um einfach einmal auch die beste Erholung zu erzielen.
Mhm. Jetzt ist es ja bei dir so, dass du ja nicht nur privat reist, sondern quasi dein Berufsleben sich auch ums Reisen dreht, ne? Also du bist der Chef vom Aviva McFriends. Bist du denn in dieses Berufsleben gestartet? Also warst du immer schon im Tourismus oder hat sich das erst ergeben?
Nein, ich habe nichts anderes gelernt. Ich war immer im Tourismus, habe einerseits jetzt Tourismus studiert, davor schon in einer Tourismusschule in Bad Leonfelden und in Bad Ischl. Ich kann nichts anders. Ich war immer handwerklich eher, würde ich sagen, ungeschickt, aber doch nicht jetzt der, dass ich sage, das wäre mein Beruf. Bank und Versicherung, Recht und so weiter, das hat mich nie so besonders interessiert. Aber immer das Arbeiten mit den Menschen, Gäste, einfach einen super tollen Urlaub zu ermöglichen. Es ist die schönste Zeit des Jahres, das kann man drehen und wenden, wie man will. Die Menschen sparen irgendwie auf diesen Urlaub und dann einfach diese Zeit zu veredeln, einfach was Besonderes zu geben, das ist einfach ganz was Besonderes. Und das wollte ich immer schon im Beruf im Mittelpunkt stehen haben. Mhm. Aber viele Menschen sagen, man muss in die Pflege gehen und da kannst du was Sinnvolles tun. Aber ich sage, ja, das tun wir eben im Tourismus auch. Wir geben Menschen eine wertvolle Zeit, eine schöne Zeit. Wir geben ihnen auch eine Möglichkeit zum Rückzug, zur Entspannung, sich auch eben zum Reflektieren, aber auch einmal einfach wie in unserem Fall neue Menschen kennenlernen. Und das ist schön, wenn man im Tourismus hier dann arbeiten kann. Mhm. Also ich finde es einfach das beste Feld. Ich finde es immer ein bisschen schade, dass dann das oft so in ein schlechtes Image geraten ist oder auch immer das so ein bisschen abwertend gesehen wird, weil eigentlich denke man, wir geben anderen Menschen eine tolle Urlaubszeit. Wir tragen dazu bei und das ist einfach, glaube ich, was Besonderes, ja.
Wenn du sagst, in einen schlechten Ruf, also da gehen bei mir mehrere Bilder auf. Ich denke, du hast jetzt wahrscheinlich eher so vom Berufsfeld, das ist anstrengend, das ist eine hohe Zeit davor, dann ist man arbeitet am Wochenende, das gemeint. Oder denkst du da auch an das Overtourism, Touristenströmen, irgendwelche Sightseeing-Orte und zerstören da die Landschaft oder wie auch immer?
Ja, aus welcher Perspektive, dass man sieht. Einerseits natürlich vom Mitarbeiter, da wird immer gesehen, da muss ich am Wochenende arbeiten. Das tun aber eigentlich 40% der Bevölkerung. Und da wird immer so dieses Negative gesehen. Also ich glaube, viele sehen ihren Idealberuf, wenn sie irgendwo in einem stillen Kämmerlein für 8, 10 Stunden hinter dem Computer arbeiten und lasst euch bitte in Ruhe. Und da sehe ich einfach so, dass das ja eigentlich eher das Schwierige ist. Wir haben mit Menschen zu tun. Ja, das mag manchmal auch anstrengend sein und es ist auch vielleicht immer eine gewisse zwischenmenschliche Ebene schwierig. Aber es ist einfach immer mit dem Menschen zu arbeiten und es ist einfach was ganz, ganz Besonderes. Das zweite, das Thema des Overtourismus, das muss man einfach schon dazu sehen, dass man da natürlich die Sichtweise der einheimischen Bevölkerung nicht übersehen darf, wenn sozusagen ihre Umgebung, ihre Region dann sozusagen die Bühne wird. Und das muss schon auch ein bisschen im und Ziel gehalten sein, weil es gibt dann wirklich ja viele Urlaubsregionen, wenn man dann 5 Kilometer in den Supermarkt fährt und dann brauche ich 2 Stunden dafür, weil einfach so viel los ist, dann kippt das irgendwann einmal und verständlicherweise.
In der Region, wo wir jetzt sind, in Oberösterreich im Mühlviertel, ist es ja noch ein bisschen ruhiger, glaube ich, auch an sich. Es ist eine wunderschöne Naturregion. Ich glaube, Overtourism hat man dann wahrscheinlich eher in Wien oder in Tirol oder so mit den Skiurlauben. Ihr habt euch jetzt da beim Aviva Make Friends dazu entschlossen, euch auf Single-Reisende und Alleinreisende zu spezialisieren. War das von Anfang an so der Gedanke oder hat sich das auch erst entwickelt?
Das Hotel gibt es seit 2007 und es war von Anfang an so konzeptioniert. Warum? Man hat ein bisschen das gesehen, dass damals um die Jahrtausendwende viele Branchen auf den Alleinlebenden aufspringen. Einerseits der Wohnungsmarkt hat sich verändert, die Automobile sind anders geworden, der Lebensmittelmarkt hat sich verändert. Also man hat sich schon dieser Zielgruppe angepasst und man darf das nicht übersehen, dass es ja alleine 38% in Österreich alleinlebend sind. 16,9 Millionen Haushalte allein in Deutschland. Also das ist ja nicht wenig. Also viele Menschen, die in dieser Lebensform leben, dann gibt es viele, die vielleicht alleinlebend auf Zeit sind, vielleicht für einige Zeit einmal oder weil sie jetzt vielleicht gerade, wie soll ich sagen, jetzt vielleicht beruflich einfach in einen anderen Ort wechseln. Also das ist ein großer Markt und da hat man schon gesehen, der Tourismus hat das eigentlich nicht aufgegriffen. Und hier bei uns, weil du es ja auch gerade angesprochen hast, wir sind jetzt sicher nicht die Region des Overtourismus, sondern wir haben immer schon mehr tun müssen im Tourismus, um einfach ein Hotel in dieser Größenordnung auch ausreichend auslasten zu können. Viele Hotels in Österreich können sagen, ich bin in einem tollen Skigebiet und mein Ort ist super bekannt und es steht in den Medien und deswegen kommen von alleine, mehr oder weniger alleine, ist immer Marketing notwendig, die Gäste, so dass ich mein Hotel natürlich dann eben füllen kann. Wir haben das nie so gehabt. Wir haben immer gesagt, das Hotel muss die Destination sein, auch wenn die Region, und das sagen uns ja dann auch viele Gäste, die dann herkommen und sagen, boah, das ist beeindruckend, das ist ja richtig wunderschön. Wir haben ja alles da, wir haben ja genauso Skigebiete und so, aber die sind dann einfach richtig toll begeistert und sehen das, was die Region auch für Kraft hat. Aber natürlich, und das ist ganz, ganz entscheidend, ist das natürlich, dass wir immer sehen, das Hotel ist die Destination. Und das ist vielleicht in vielen anderen Orten, die du genannt hast, ja genau umgekehrt. Du sagst, da fahre ich in die Destination hin und ich brauche halt dann eine Beherbergung.
Ich finde es total spannend, weil du sagst, 2007 hat man schon diesen Trend gesehen und hat sich dem schon angeschlossen. Ich habe so das Gefühl, ich meine, das ist jetzt 18 Jahre her, bald 19, dass jetzt gerade erst so der Tourismus auf diesen Alleinreisetrend aufspringt. Also so seit den letzten 2-3 Jahren und ich habe es dann ja doch schon Jahrzehnte davor fast gesehen. Also das hätte ich ganz anders bewertet.
Also der Markt ist immer schon groß, aber es hat jetzt sicher auch ein bisschen eine Zeit gebraucht, bis man natürlich sagt, dieses alleine Verreisen wird einfach mehr. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen schon so der Markt da, aber der ist seit Anfang an da, weil sonst gäbe es uns ja gar nicht mehr, dass man einfach sieht, viele Menschen wollen einfach einmal alleine verreisen. Das können ja sehr wohl auch Menschen sein, die in Beziehung sind. Wie gesagt, eine große Anzahl an Menschen, die alleine leben, die wollen sicher, ich traue mir mal zu sagen, zu 99% nicht in ein Romantikhotel fahren, wo sie umgeben sind von vielen Paaren. Sie wollen wahrscheinlich nicht in ein Familienhotel fahren, wo einfach zig Kinder dann dort sind. Sie wollen wahrscheinlich nicht in eine klassische Therme fahren, wo sie eben auch von Paaren und Familien umgeben sind, weil man wird sie einfach unwohl fühlen. Plus gepaart, dass ich in der meiste auch dann einen sehr, sehr hohen Einzelzimmerzuschlag ja auch bezahle. Dass ich dann wieder alleine den ganzen Urlaub verbringe und eben am Abend auch noch alleine beim Abendessen sitze. Und dann vor allem kommt emotional was dazu, ja auch immer irgendwo so diese Stimmung habe, warum ist denn der oder die da alleine? Und das macht es ja auch nicht besonders gut. Und dass ich dann mal ein Hotel leiste und dann irgendwie um 9 Uhr ins Zimmer gehe, weil eh niemand da ist und irgendwie blöd angeschaut, es passt dann einfach nicht. Hier hier ist das Aviva einfach ein tolles Wellnesshotel und Sporthotel und Aktivhotel, wo ich dann gepaart, ergänzend obendrauf viele, viele Menschen kennenlernen kann, nicht muss, aber kann. Wo ich gemeinsam beim Abendessen am großen Tisch sitzen kann, wo ich tagsüber bei diesen vielen, vielen Sport- und Aktivprogrammpunkten teilnehmen kann, wo ich vielleicht einmal tolle Kurse machen kann. Wir haben gerade letzte Woche einen Salsa-Kurs gehabt mit über 50 Gästen. Wir haben Mountainbike-Wochen etc., Yoga-Wochen. Also viel, viel Angebot für die Gäste und, wenn man so will, obendrauf schon ein bisschen eine Garantie, viele, viele Menschen auch kennenzulernen. Und jetzt kommt eins dazu, im echten Leben und nicht auf einer Plattform. Und das macht es natürlich ganz, ganz besonders.
Ja, das stimmt. Wie du hergekommen bist ins Aviva quasi, oder wie du
von Anfang an bin ich
gesagt, du bist dann von Anfang an dabei. Genau. Warst du auch immer von der Idee begeistert? Also hast du dich da auch so reinfühlen können in dein Klientel quasi? Oder weil du ja am Anfang gesagt hast, naja, wenn ich alleine reisen muss. Also
erstens bin ich schon selber ja auch sehr oft alleine verreist. Also natürlich kann man sich in das Thema hineinfühlen, das ist klar. Ich war auch viele, viele Jahre selber auch allein lebend. Aber der Punkt ist jetzt eher viel mehr zu sehen, was braucht der Gast einfach oder was will der Gast? Und da muss man schon sagen, das war jetzt in diesen Zeit seit 2007 natürlich immer auch ein bisschen ein Trial and Error, wenn man so will. Was braucht's denn auch und was ist zu viel, was ist zu wenig? Und das hat man natürlich über die Zeit auch angepasst, natürlich mit Trends, die es gibt, natürlich mit gesellschaftlichen Veränderungen, hat man das immer angepasst. Das Entscheidende ist aber, dass wir dem Gast ja die Garantie geben, dass definitiv keine Kinder im Hotel sind und vor allem aber auch keine Paare im Hotel sind. Und das ist ja, da fährt ja der Zug drüber. Und das ist auch nicht so einfach, weil uns viele Paare auch anrufen und sagen, ihr habt so tolle Disco im Haus und ihr habt diese tolle Alm und jetzt habt ihr diese Disco Fox und die Salsa-Woche gehabt. Das möchte man doch auch gerne teilnehmen. Jetzt macht's doch einmal Ausnahme. Aber da sind wir streng. Und das weiß der Gast. Mhm. Und das schätzt er. Und das ist, glaube ich, dieses Versprechen, das wir ihm geben, dass wir auch einhalten. Und das ist das ganz, ganz Entscheidende. Und das Zweite ist einfach, der Gast hat ein riesengroßes Buffet. Er kann Gesellschaft genießen, er muss es aber nicht. Wenn er sagt, der Beruf war so anstrengend, ich brauche jetzt mal 3-4 Tage für mich, ich will ein bisschen Sauna gehen, ich will mal ein gutes Buch lesen, ich will mal eine Wanderung machen, dann kann er das auch alles alleine machen. Das ist jetzt nicht ein Muss. Also das darf man jetzt nicht so sehen. Das ist wie irgendwas ein Clubhotel, wo man dann nur dann sozusagen ein bisschen gezwungen wird zur Gesellschaft, sondern man kann, muss nicht. Und das ist, glaube ich, auch das, was viele schätzen.
Zwei Fragen. Die erste ist, wie stellt sich das sicher? Weil ich denke mir jetzt so, aber Freunde dürfen ja, also es ist ja nicht nur Einzelbelegung, sondern ich kann ja bei euch ein Zimmer buchen und sagen, aber ich komme mit einem Freund, könnt ihr jetzt kommen und wir sind nur befreundet, wir sind kein Paar. Und dann sind wir vielleicht doch ein Paar.
Also das würde in dem Fall nicht gehen. Ja. Also das ist einfach auch sehr, sehr streng. Das geht auch über die Buchungsmaschinen gar nicht. Das geht telefonisch auch nicht. Das heißt, wir sprechen an Singles, wir sprechen an Alleinreisende. Mhm. Wobei man nie da unterscheiden, wie ist der Beziehungsstatus im Hintergrund. Man fragt das logischerweise nicht ab. Und wir sprechen aber auch an Freundesgruppen. Und Freundesgruppen, wer ist da gemeint? Das sind jetzt, wenn man so will, Alleinreisende, die sich vielleicht in einer kleinen Gruppe, sage ich mal die Damenrunde, die Mädelsrunde, die sagt, wir machen einmal im Jahr weg von Mann und Kind und machen jetzt einfach ein paar tolle Tage und oder die Herrenrunde, die sprechen wir genauso an.
Du bist ja jetzt so wirklich am Punkt bei den Alleinreisenden. Merkst du, da hat sich da was verändert oder wie schaut denn so, wie ist denn so das Profil von den Menschen, auf was die da herkommen, auf was schauen die genau, was denn ihnen wichtig
ist? Wie ist das Profil? Grundsätzlich sind es einmal sehr aufgeschlossene Menschen, die von vornherein sagen, es ist gut, ich will ja auch in Gesellschaft sein. Der sucht jetzt eine gewisse Erholung, Wellness, Sport, Aktivprogramm und der kommt auch mit einer gewissen Offenheit her. Wenn er jetzt natürlich sagt, ich will jetzt eine ganz andere Form des Urlaubes machen, dann sind wir das halt nicht das Angebot, aber er kommt einfach eine gewisse Weise mit einer Offenheit her und er freut sich auch auf diesen seelischen Austausch, dass er eben auch andere Menschen kennenlernen kann, sei es beim Wandern, sei es beim Essen und dass ihm die Gespräche ja auch gut tun. Und das geht eigentlich über jedes Alter. Also das ist jetzt witzigerweise von 25 bis 60 gleich, dass man einfach immer irgendwo einfach die Nähe und die Gesellschaft auch von anderen Menschen sucht. Und da gibt es immer für mich also ein plakatives Beispiel. Wenn ich heute mit dem Zug fahre, als Beispiel von Linz nach Innsbruck, und da fahre ich 3 Stunden mit dem Zug und sitze in einem Abteil und da sind, ich schätze mal, 50, 60 Personen drinnen und da spricht meist keiner miteinander. Jeder schaut irgendwo in sein Handy und so weiter und sein Tablet, aber es wird nicht miteinander gesprochen. Wären dieselben 50 Menschen im Hotel und wären die vielleicht bei einer Wanderung oder beim Abendessen, dann würden sie miteinander sprechen. Warum? Weil sie wissen, der Gegenüber ist eben auch alleine hier. Und damit kann nie eine komische Situation entstehen, dass ich vielleicht jetzt eine Frau anspreche und dann ist das vielleicht ein gutes Gespräch und 3 Minuten später kommt von der Freund um die Kurve. Dann ist das eine unangenehme Situation für alle drei. Und das kann einfach einmal so schon nicht sein. Das heißt, der Gast geht einfach mit einer gewissen Offenheit in das Hotel und hat einfach immer auch irgendwie die Möglichkeit für Gespräche, hat die Möglichkeit einfach für gemeinsame Sportaktivitäten, die wir ja in Hülle und Fülle auch eben dann schlussendlich anbieten.
Das kann ich sogar bestätigen, weil ich war, glaube ich, gestern 25 Minuten da und da kam schon der erste andere Gast und hat mich schon in ein Gespräch verwickelt und ich war schon völlig aufgenommen in der Community. Mhm. Was ja bei euch auch noch schön ist, sind diese großen Tische im Restaurant. Also, dass man ja nicht zusammensitzen muss. Also man kann sich natürlich woanders hinsetzen, wenn man allein sein muss. Aber ich fand, das erzähle ich heute noch, bei meiner ersten Alleinreise mit Anfang 20 nach Sri Lanka, da gab es auch diese riesen Zehnertische im Hotel. Und du kommst automatisch ins Gespräch, weil beim Essen redet man halt miteinander. Mhm. Und das ist, glaube ich, schon so ein bisschen ein Highlight bei euch auch.
Absolut. Ich kann mich dann erinnern, wie wir eröffnet haben, da war kurz vorher ist der Tischler gekommen und dann wollte er das Restaurant planen, dann hat er nur 2 an Einzeltische gehabt. Dann haben wir gesagt, das muss den Plan bitte wieder mitnehmen und mit einem neuen kommen. Und so haben wir eben nur 4er, 6er, 8er, 10er Tische. Das Seite ist aber ganz wichtig, ist, wir haben ja nur deutschsprachige Gäste. Und damit ist die Kommunikation leichter. Denn und das gibt es ja in vielen Hotels, wo dann vielleicht 10 Nationen mit 7 verschiedenen Sprachen hier sind. Und dann ist das immer schwierig. Weil irgendwann mit Englisch ist das dann irgendwann, verliert sich das auch ein bisschen. Das macht es einfacher. Und das macht es ja auch schön. Weil es ist ja wie ein Würfelspiel. Weil heute sitze ich bei dir, morgen vielleicht woanders. Und mit jedem hat man auch inspirierende Gespräche. Und dann kommt auch dazu, dass wir auch wirklich viele interessante Gäste haben, die aus einem spannenden Umfeld kommen. Und natürlich auch etwas Gleichnis haben, dass sie immer alleine verreisen.
Das ist wirklich ein Vorteil. Aber es ist mir auch erst aufgefallen, wie du es jetzt gesagt hast, weil an sich, ich habe ja kein Problem, mit jemand anderem zu reden. Wenn ich das Bedürfnis habe, rede ich einfach irgendjemanden an. Mir ist das egal. Aber ich glaube, dass es da schon viele Hemmungen gibt. Glaubst du, dass das Aviva eine gute Einstiegsreise wäre für so Alleinreise-Neulinge? Also wenn ich sage, ich war noch nie allein irgendwo unterwegs.
Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Art von Urlaub das man machen will. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, es ist die leichteste Form, wenn ich sage, ich will jetzt so, ich wohne jetzt irgendwo in Österreich oder in Deutschland und will jetzt einfach alleine einen Urlaub machen. Ich will ein paar Tage wegfahren, Wellness, ein bisschen Sport machen. Wir haben eine große Disco im Haus und ein bisschen fortgehen. Dann würde ich sagen, ist das eh fast schon alternativlos. Weil ich glaube, es ist einfach viel da. Und es ist aber, für mich wäre jetzt alleine jetzt in ein klassisches Thermenhotel, Wellnesshotel oder auch in ein Romantikhotel zu fahren, das wäre für mich persönlich undenkbar. Weil das wird mir einfach dann zu langweilig sein, zu trist irgendwie, zu emotionslos. Am Ende wird es auch der Preis da nicht dafür stehen. Und würde ich sagen, da passt das Hotel gerade, wenn man vielleicht jetzt gerade Single geworden ist, ideal, weil man ist schnell in Gesellschaft, man ist unter Leute, man kann viel Wellness machen, wir haben viel Massage- und Beauty-Angebot, wir haben viele Themen-Events, man kann einmal einen Tanzkurs besuchen, man kann Yoga-Tage besuchen, man kann vielleicht jetzt, wir haben viele Workshops zu verschiedenen Lebensthemen, also da kann man sehr, sehr viel machen. Also es wird einen sicher nicht langweilig, hat aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt einmal eine Ruhe haben, will vielleicht eine vergangene Zeit einmal reflektieren, ich will ein bisschen erholen vom Beruf, dann passt es genauso.
Was glaubst denn du, ist das Herausforderndste für Alleinreisende oder für Singlereisende?
Ich glaube einfach das Thema, dass man in die Selbstreflexion kommt, weil man eben sie nicht jetzt dauernd sozusagen irgendwie schauen muss, wie geht's die Kinder oder passt es eh für den Partner auch oder ist das auch immer für jeden irgendwie, jeder happy, sondern man konzentriert sich auf sich alleine. Und das mag jetzt gut sein, aber das mag für manche auch ein bisschen Überforderung sein, weil zu sagen, das kippt dann die Selbstreflexion vielleicht in eine Art, ein bisschen, ich fühle mich jetzt einsam und ich bin jetzt irgendwie traurig oder sonst was. Und das, glaube ich, mag das Schwierige sein. Aber wirklich sich sich Zeit zu nehmen für sich selber, vielleicht einmal die letzten Wochen, Monate zu reflektieren, was war im Leben, was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen, wo will ich hin, vielleicht steht da auch im Beruf eine Veränderung an, was sind meine Bedürfnisse, welche Hobbys und. Also das macht das Alleinereisen ja so spannend und so interessant, dass man einfach hier eine gute, tiefe Selbstreflexion auch mal machen kann oder durchleben kann und aber kann das genauso, wie es jetzt in unserem Fall ist, natürlich sagen, ich kann das verbinden mit natürlich Erholung im Wellness, ich kann mir mal gute Kosmetik und Massage gönnen, ich kann aber mal in der Disco feiern, ich kann aber auch viele Menschen kennenlernen und das, glaube ich, macht es genauso einfach sehr einfach, alleine zu verreisen.
Also ihr seid ja, im ganzen Haus ist man ja per Du. Ja, das ist ja auch total schön, da ist man sich auch gleich viel näher. Und im Tourismus, gerade in der Hotellerie, ist man dem Gast ja auch sehr näher. Und da hast du jetzt gesagt, jetzt kommt man vielleicht in eine Reflexion und ist gar nicht darauf vorbereitet oder verspürt Einsamkeit. Gibt es da so Geschichten von Gästen, wo ihr quasi schon Therapeuten sein müsst?
Nein, das würde jetzt so nicht. Nein, also wir haben in etwa 25.300 Gäste im Jahr da. Also da hätte jetzt, ist mir kein einziger Fall bekannt, dass man sagt, boah, das ist irgendwie jetzt eine schwierige Phase oder sowas. Also ich glaube, dass die einfach da sind und sagen, ich genieße einfach mal die Urlaubszeit, in welcher Form auch immer. Also wie gesagt, wir haben viele Themen-Events in jeder Form eigentlich, vom Winter bis Sommersport. Und da gehen natürlich auch viele auf. Viele genießen auch mal natürlich einfach mal hinsetzen, gut bedient werden, ein gutes Essen zu genießen. Und das einfach in Gesellschaft. Also da kommen viele so Komponenten zusammen. Auffallend viel, weil du ja vorhin gefragt hast, sagst du ja, was sind so die Veränderungen? Viele verbinden mittlerweile Beruf und Urlaub hier, also diese Vacation. Die sagen, ja, ich bin jetzt vielleicht selbstständig, ich kann das vielleicht für eine gewisse Zeit einmal auch sozusagen, ich arbeite 3-4 Stunden, dass ich nicht jetzt ganz weg bin und aber ein bisschen auch Urlaub nebenbei. Also das ist richtig auffallend mehr, dass Menschen das einfach kombinieren. Auch auffallend ist, dass einfach Menschen dann sagen, ich bin zum Beispiel viel im Homeoffice, möchte aber wieder raus in die Gesellschaft. Die meisten, die dann hier sind, sagen, ich will einfach einmal die Erholung, wie es halt schon aufgeht.
Ja, das stimmt. Also ist eigentlich dieses Vacation-Modell, stimmt eigentlich auch, du kannst sie zurückziehen, dann hast du den Wellness-Bereich und dann beim Essen triffst du dann lauter Menschen und bist nicht so wie zu Hause im Homeoffice nur alleine mit dir beschäftigt, sondern hast einen Anschluss.
Und man darf eins nicht überschätzen, Menschen suchen die Gesellschaft. Menschen sind soziale Wesen. Also ein dauerhaftes Alleinsein ist einfach nicht gut. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man in einem gewissen Alter ist, geht man ja auch nicht mehr jede Woche irgendwo dreimal in die Disco oder so. Das heißt, die Andockpunkte zu anderen Menschen werden ja mit dem Alter eher weniger. Dann hast du vielleicht noch irgendwo einen Beruf oder vielleicht noch einen Verein oder ein Fitnesscenter, aber dann ist das eigentlich wenig. Wo lerne ich andere Menschen kennen? Im realen Leben. Plattform ist wieder was anderes. Aber das ist, glaube ich, ganz, ganz was Wichtiges, dass man einfach hier immer wieder diese Gesellschaft auch findet. Und das ist eben auch der Mehrwert und das beantwortet ja auch ein bisschen die Frage, warum jetzt eigentlich schon über 400 Gäste haben, die mehr als 200 Mal hier waren. Ich meine, das ist, glaube ich, die ganzen bekannten Top-Hotels in Österreich bringen das nicht zusammen, weil das ist genau eben das, weil sie sagen, ich suche die Gesellschaft.
Ist das Aviva eigentlich so, hat das so ein Alleinstellungsmerkmal als Single-Hotel, Alleinreisende oder gibt es ab Plattformer Netzwerk?
Nein, es gibt da kein Netzwerk, es gibt da auch jetzt keine Kette in dem Sinn. Es gibt schon Hotels, die gewisse Angebote für Singles haben oder Single-Wochen haben. Die gibt es meines Wissens. Es gibt aber auch meines Wissens kein Hotel, die so stringent das durchsetzen und sagen, keine Paare und keine Kinder. Das ist mir jetzt nicht bekannt.
Ich muss gerade schmunzeln, weil mir gestern auch jemand erzählt hat, also wir sind ja hier im Mühlviertel und es gibt ja zwei auch sehr schöne, sehr große Hotels in unmittelbarer Nähe. Und ein Gast hat zu mir gesagt, ja, das ist halt Herkunft ins Aviva als Single und irgendwann bist ein Pärchen und dann gehst in das nächste Hotel, das Romantikhotel und dann bist du Familie und dann gehst du ins Familienhotel und dann fängst du wieder von vorne an. Würdest du das unterschreiben?
Nein, würde ich so nicht unterschreiben. Ist natürlich ein bisschen ein funny Gedanken natürlich, dass man da irgendwie das so in einer Kette sehen kann oder also sozusagen eine Gästen-Kundenbindung so schaffen könnte. Nein, also würde ich so nicht sehen. Also ich glaube einfach, ja, man kann natürlich jetzt hier bei uns viele Menschen kennenlernen. Man kann natürlich auch den Partner finden fürs Leben. Die Windungen des Schicksals sind immer möglich, sagen wir es mal so. Ich glaube aber einfach jetzt herzukommen, zu sagen, da finde ich jetzt meinen Partner, meine Partnerin, das ist absolut der falsche Ansatz. Der wird auch nicht zufrieden sein. Da würde ich sagen, geh auf irgendeine Kuppelplattform, geh in irgendeine Elite-Partner, wie die alle heißen, auf eine klassische Single-Börse, da ist das wahrscheinlicher. Sondern wir sprechen eben an und darum heißen wir ja auch Make Friends, zu sagen, such dir einfach die Gesellschaft. Ja, und wenn man kennenlernt, ist toll und ist schön, dann hat's halt so gepasst. Und wenn man dann vielleicht ein paar Monate später in das andere Hotel fährt, freut's uns, wenn Gäste ins Müllviertel kommen. aber wie gesagt, das ist jetzt eher ein bisschen ein lustiger Gedanke.
Ja, es hat mir auch sehr zum Schmunzeln gebracht, aber es ist ja keine schlechte Idee. Ne? Aber so empfinde ich es eigentlich auch da, dass es, weil gerade Singles Hotel hat ja also immer so ein bisschen, das schwingt ja ein bisschen mit, es könnte man so denken, oder wenn man sagt, ich fahre jetzt in Single Hotel, dann denkt sich irgendwer, ja, das ist jetzt irgendeine Plattform und da gibt es Speed-Dating. Und ich glaube, es kommuniziert ja auch sehr stark so nach außen, um was es eigentlich geht, eben mit dem Make Friends auch, dass man das auch von vornherein weiß und nicht da irgendwie fürchten muss, unter Anführungszeichen, dass man jetzt als Frau, weil jetzt als alleinreisende Frau ist es ja schon immer Thema, wenn ich dann alleine am Pool liege und dann wäre ich die ganze Zeit angequatscht und das ist halt auch.
Wie gesagt, man kann das nie ausschließen. Generell gilt, das gilt nicht nur für uns, die Qualität eines Hotels machen schlussendlich auch die Gäste. Mhm. Das ist egal, ob das jetzt ein Jugendherberg ist oder ein Fünf-Sterne-Deluxe-Hotel, das ist ganz egal. Wenn sich Gäste da in so ein System nicht einfinden können, entsprechend verhalten, ist das immer blöd. Immer für ein Hotel nicht ideal. Aber ich glaube, das scheiden wir doch jetzt aus, weil wir einerseits sind wir jetzt nicht ganz das günstige Hotel, wo man sagt, ja, das ist jetzt für jedermann leistbar, jede Frau. Und es ist aber auch jetzt nicht so, dass man das schon sieht, wow, das ist ein Qualitätshotel, vom Angebot, vom Website-Auftritt etc. Und ich sage, wenn ich jetzt so diesen richtigen Ballermann-Urlaub machen will oder diesen Party-Urlaub machen will, dann wird er bei uns nicht happy sein. Ja, wir haben ein Disco, ja, wir haben im Sommer die White Night, ja, wir haben das Oktoberfest und da ist richtig Rambazamba hier. Aber das sind halt ein paar Punkte im Jahr, wo man sagt, das ist halt eher einfach auf Party. Aber der sagt, ich will jetzt einfach schnell beim Kennenlernen, ich will da jetzt Party machen und sage, ja, fahr noch in einen Après-Ski-Ort, fahr nach Malle in diese Orte, dann wirst du das so haben und dann kannst du stundenlang feiern und Party machen. Das wird er hier nicht haben.
Wenn du jetzt unterwegs bist als Alleinreisender, wahrscheinlich zu einem Marathon irgendwohin, als Profi, nach welchen Kriterien suchst du dir deine Hotels aus, deine Unterkünfte?
Ja, also das ist ganz einfach. Für mich ist immer absolut abschreckend, wenn Hotels riesengroß sind. Wenn ein Hotel dann, vielleicht ist es öfters ja im Mittelmeerraum in einigen Ländern gibt, dann ein Hotel einmal 700-800 Zimmer hat, dann im schlimmsten Fall dann 3.000-4.000 Menschen dort sind. Also das ist für mich sowieso ein No-Go. Das Zweite ist natürlich, was halt einfach sehr viel an Angebot da ist. Das heißt natürlich gewisserweise ein Wellnessangebot, gewisserweise wie ist die Kulinarik aufgestellt, natürlich aber auch, welche Gäste sind dort. Ich finde, wie schon gesagt, es machen die Gäste ein Hotel aus und das sind die Gäste auch unterschiedlich. Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationalitäten, das darf man nicht unterschätzen. Also ich habe selber mal ein Hotel erlebt, wo du einfach so eine unterschiedliche Nationalität gehabt hast, was einfach zu Spannungen geführt hat. Und das muss man leider auch so erkennen. Also ich habe das in meinem Hotel in der Türkei erlebt, da waren viele Russen dort. Schrecklich, das muss man so sagen, obwohl die jetzt nicht ungute Menschen sind, aber in einem Hotel haben die zeitweise schon ein eher aufdringliches Verhalten. Also das sind ein paar so Kriterien, die für mich persönlich wichtig sind. Und dann einfach, ich bin einfach der, das braucht ein bisschen einen modernen Zeitgeist. Also was trifft das Thema der Nachhaltigkeit? Was tun die da? Natürlich, wie denken andere Menschen über dieses Hotel, also dieses Thema der Bewertungen. Aber auch natürlich zu sehen, wie kann ich mich als Alleinreisender dann in diesem Hotel bewegen? Das ist jetzt ganz, ganz entscheidend. Also wie ist gerade wieder das Thema beim Essen und so weiter? Also das ist einfach sehr, sehr wesentlich. Ja.
Zum Thema Nachhaltigkeit, also ihr engagiert euch da ja auch sehr dafür. Was sind denn so Punkte, die großen Punkte bei Hotels, wo ich schauen kann, Nachhaltigkeit, also was ist wichtig?
Naja, wenn man es jetzt ganz einfach einmal aus dem universitären Charakter sehen würde, dann hat Nachhaltigkeit 4 Bereiche. Wir haben uns jetzt hier im Aviva auf 3 Bereiche fokussiert, eben die soziale Nachhaltigkeit, die ökologische und die ökonomische Nachhaltigkeit. Also die soziale Nachhaltigkeit, alles, was das Thema mal Mitarbeiter und Team betrifft. Da haben wir bei uns seit vielen Jahren, seit 2018, die 4-Tage-Arbeitswoche und stellen viele, viele Benefits zur Verfügung, vom Elektroauto bis einer tollen Akademie bis hin zum Gesundheitscoach und der Krabbelstube für die Mamas und Jungpapas. Und ich glaube einfach, da muss man den sozialen Kontext da sehen. Und ich glaube, da dürfen wir uns in Österreich, können wir das ruhig viel mehr hervorheben, dass wir in Österreich einen sehr, sehr hohen sozialen Standard haben. Wenn ich jetzt sage, ich würde jetzt in die Türkei fliegen, weil ich es heute schon mal angesprochen habe, oder auch nach Dubai, dann muss ich sagen, die haben das nicht. Weil dort sind halt einfach viele aus vielen, vielen Ländern, die für vielleicht 100 Euro im Monat dann arbeiten, 80 Stunden und dann nur in einer mehr oder weniger Baracke fast wohnen. Also das muss man schon sehen und ich glaube, das muss man auch persönlich mit diesem Gefühl auch umgehen können, dass ich vielleicht in einem Hotel zu Gast bin, wo ich sage, ja, das ist ja eigentlich schon fast ein bisschen Ausbeuterei und das ist in vielen, vielen Ländern der Welt leider noch immer Standard. Und der zweite Aspekt der Nachhaltigkeit ist die ökologische Nachhaltigkeit. Verstehe bis heute nicht, warum noch viele Hotels auch in Österreich mit Öl oder Gas heizen. Das verstehe ich einfach nicht. Wir sind ein waldreiches Land, da kann man, wir haben viele Unternehmen, die Hackschnitzel- oder Pelletsheizungen herstellen. Also man hat hier viele, viele Möglichkeiten, umzusteigen. PV-Anlagen etc., Wassersparmaßnahmen, Energiesparmaßnahmen, die kann man ganz einfach machen. Das ist alles keine schwierige Wissenschaft mehr. Und ich glaube, da kann man schon schauen, was ein Hotel tut. Hat er vielleicht eine Zertifizierung dazu, Umweltzeichen, da gibt es auch viele. Und das dritte ist einfach ein bisschen die ökonomische Nachhaltigkeit, also auch alles wie, sind einfach Prozesse aufgesetzt. Das ist jetzt vielleicht für einen Kunden und für einen Gast ein bisschen schwieriger zu durchschauen, wie das im Hintergrund abläuft. Aber also da kann man schon schauen, welche Produkte werden gekauft. Sind das regionale Partner? Das ist jetzt nicht immer so leicht zum Durchschauen, aber ich sage, da kann man vielleicht auch zumindest ein bisschen was nachlesen. Und ein Hotel in diesen Zeiten oder in den 2020er Jahren, die sich diesen Themen nicht annehmen und vor allem was das Thema Mitarbeiter und Umwelt betrifft, dann kann ich nur sagen, das verstehe ich nicht mehr. Und das würde für mich persönlich ein Ausschließungsgrund sein, dass ich dieses Hotel buche. Wir haben hier im Aviva sehr bewusst gesagt, wir haben eine ganz, ganz klare Einkaufsliste. Und ich sage, wie es umgekehrt war, wie es vor 10 Jahren war, da haben wir gesagt, wer ist der günstigste? Heute sagen wir, wir kaufen zuerst ein Produkt aus Oberösterreich. Gibt's das nicht? Kaufen wir es in Österreich? Gibt's den nicht aus einem Nachbarland? Dann restliches EU-Raum. Und wenn es auch da dieses Produkt nicht gibt, erst dann woanders. Und das ist einfach ein ganz anderer Zugang, als zu sagen, okay, ich kaufe den günstigsten, habe aber dann vielleicht ein argentinisches Rindfleisch am Teller liegen. Und das muss man schon einmal auf der Zunge zergehen lassen, dass das Rindfleisch dann die halbe Welt fliegen muss, wenn bei uns der Bauer 5 Kilometer weiter das eben auch produzieren würde.
Glaubst du, dass diese Wertigkeit, die euch wichtig ist, euren Gästen auch genauso wichtig ist?
Ja, da kann ich ein bisschen eine Studie von der Österreich-Werbung zitieren, die ist vom April 25, dass einfach 52% der Reisenden sagen, mir ist Nachhaltigkeit wichtig oder sehr wichtig. Mit dem Zusatz, ich bin auch bereit, bis zu 10% mehr dafür auszugeben. Und das beantwortet auch so ein bisschen die Frage. Natürlich gibt es Menschen, die sagen, das ist mir wirklich egal, wo das jetzt herkommt, Hauptsache das schmeckt und Hauptsache das ist günstig. Und es gibt sicher auch immer noch viele Menschen, die sagen, ja, wie ihr da damit die Mitarbeit umgeht, ist mir eigentlich auch egal. Mhm. Aber das wird weniger. Und die Menschen, die sagen, die das hinterfragen, werden mehr. Und wir sprechen ja schon ein Klientel an, die ja einfach im Wesentlichen gut situiert sind, die gut gebildet sind und die hinterfragen das noch viel mehr, als wie vielleicht einer, der sagt, ja, mir ist das wurscht, hauptsache billig.
Du hast es eh angesprochen, dass die Gäste ja schon gut situiert sind, weil der Preis ja jetzt kein günstiger ist jetzt in dem und ihr bietet ja wahnsinnig viel auch dafür. Da würde ich dir zustimmen. Auf der anderen Seite sehe ich halt auch immer diese ganzen Trends, ne, Influencer und so weiter, Low Budget und ich fliege 35 Mal im Jahr irgendwo herum, weil Ryanair fliegt ja um 10 Euro nach London. Siehst du diese beiden Trends als eben jemand, der im Tourismus viel arbeitet? Oder bist du dadurch, dass ihr dieses, dass du dieses Segment bedienst, Alleinreisen, hochpreisig und so weiter, dann schon ein bisschen betriebsblind?
Also erstens muss ich dazu sagen, hochpreisig ist jetzt auch relativ, weil ja, bei uns fängt der Nacht um 150 Euro an. Also das ist jetzt ganz und ist vielleicht in der Hochsaison mal bei 250 Euro. Aber ich sage, das ist also jetzt schon eher ein Normalpreis für ein Hotel in dieser Kategorie und gibt es jetzt auch in Österreich viele Hotels, die viel teurer sind. Ja, natürlich ist für viele, die sagen, ja, wir reisen erschwinglich durch diese Mengen an Billigangeboten, die es halt gibt. Wenngleich man dazu sagen muss, glaube ich, die Airline-Branche hat sich da einfach auch ein bisschen selber ins Knie geschossen. Die haben ganz enge Margen, kommen da kaum mehr raus, muss man auch dazu sagen. Also da hat sich, glaube ich, die Hotellerie anders positioniert und kann da einfach bessere Margen erzielen. Aber es ist für viele damit zugänglich geworden, zu verreisen, wobei man auch immer dazu sagen muss, das ist oft auch nur der erste Blick, ein Angebotspreis, ein Kampfpreis, der dann vielleicht nur ein paar Mal im Jahr gültig ist. Also glaube ich, da muss man schon auch immer dann die Echtpreise dann auch unterscheiden.
Mhm.
Und betriebsblind, ja, ist immer ein Thema. Ja, natürlich, das kann immer passieren. Da muss man sowieso aufpassen. Bei uns ist natürlich wichtig, wie entwickelt sich der alleinreisende Markt, der Single-Markt? Was tut sich da? Wie sind die Bewegungen? Und da hat sich jetzt einfach seit Corona eine große Bewegung gegeben, einfach Menschen wieder viel mehr die Gesellschaft suchen. Das ist eine. Wir haben einen größeren Markt an Menschen, die im Homeoffice sind, die aber dann noch mehr die Gesellschaft suchen. Die Zahl der Singles ist mehr geworden. Ja, und da glaube ich, muss man auch sagen, das Sing-Thema im Urlaub, also das klassische, ich fahre jetzt ans Meer und liege eine Woche herum, das wird einfach nachweislich weniger, sondern die Menschen suchen einfach im Urlaub eine gewisse Beschäftigung. Und da ist natürlich mit unseren vielen Angeboten zu sagen, na ja, ich bin da jetzt im Urlaub und mache da einfach vielleicht noch einen tollen Kurs dazu, ist natürlich ein super Mehrwert, ja.
Jetzt hast du das den ganzen Tag, du sagst, du reist auch gerne alleine zu Sportevents. Steht bei dir reisemäßig noch irgendwas auf der Bucketlist? Also wo würdest du noch gerne einmal hinfahren?
Na, da so eine Bucketlist, das habe ich eigentlich so nicht. Weil das ergibt sich einfach, wie gesagt, die Marathon-Themen, das steht immer so ein bisschen am Vordergrund und so werden sich ja die zukünftigen Reiseziele einfach ergeben. Und das lasse ich ein bisschen auf mich zukommen, was da ist. Was spannend ist, einfach in meinem beruflichen Leben, ich habe jetzt, bevor ich ja im Aviva tätig war und aber nach der Tourismusschule, war mein erster Beruf neben dem Zivildienst und neben dem Studium in einem Reisebüro. Und das war noch in den 1990er Jahren, also schon eine Zeit lang her, vor eigentlich dem großen Durchbruch des Internets. Und damals ist ja jeder ins Reisebüro gegangen, um einen Urlaub zu buchen. Und damals hat man als junger Mitarbeiter in einem Reisebüro, war das ganz einfach, dann ist man einfach zur Einschulung mal in den Flieger gesetzt worden und hat dann halt alle Hotels in der Türkei, in Griechenland, in Tunesien, in Ägypten und in Spanien angeschaut. Und in diesem Zuge habe ich mir das damals witzigerweise immer alles mitgeschrieben, weil ich wollte ja den Kunden was erzählen können. Und dadurch diese vielen, vielen Jahre, die da seitdem vergangen sind und ich immer wieder Hotels ansehe, bin ich mittlerweile bei 1230 Hotels, die ich in meinem Leben gesehen habe. Da habe ich auch vor einem Jahr mal, da waren es 1111, einen kurzen Blog dazu geschrieben, der auch auf unserer Website ist. Und das ist natürlich eine spannende Sache, weil man natürlich bei so vielen Hotels siehst ja immer diese, wie die Hotels ja am Ende funktionieren. Und das wird auch in den zukünftigen Reisen bei mir immer ganz an der obersten Liste stehen. Also ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich heuer ja in San Francisco den Marathon gelaufen bin. Und dann ist es für mich ja typisch, dass ich mir vor der Reise schon mal aussuche, was sind denn die spannendsten, die besten Hotels in der Stadt. Und die gehe ich ja alle ab. Also da gehe ich dann hinein, sage hallo, ich bin eben aus Österreich und könnte mal bei euch das Hotel anschauen und meisten machen das ja auch und dann schaue ich mir meistens halt ein Zimmer an und einen Wellnessbereich und halt diesen Lobbybereich und so bin ich halt auf viele, viele Hotels gekommen. Die meisten habe ich auch genächtigt und das wird natürlich auch zukünftig bei mir an oberster Stelle stehen, weil man auch immer wieder ein bisschen was lernt und man immer wieder spürt, wie ticken die, wie machen die das und auch Kleinigkeiten kann man sich vielleicht auch ein bisschen abschauen und das wird auch immer in den nächsten Jahren immer natürlich ein bisschen im Fokus stehen.
Das ist richtig cool und das erinnert mich an meine Kindheit, weil meine Mama hatte auch ein Reisebüro und egal, wo wir hingefahren sind als Kind, wir waren einmal von einem Hotel ins nächste müssen und alles anschauen. Ich kenne das. Aber das ist ja witzig. Nimmst du da deine Kinder auch mit?
Ja, nehme ich mit, natürlich. Die sollen da einfach auch einen Blick bekommen. Und vor allem, es ist ja schön und es sind ja auch wirklich, es gibt ja wahnsinnig viele Hotels, die richtig coole Bauten sind. Aber wenn man so ein bisschen zusammenfasst, was sind die spannendsten Hotels, dann sind es diejenigen, die einfach eine Story haben, die einfach die Menschen in einer gewissen Weise ansprechen, meistens familiengeführt sind, wo sich ja jeder mehr Gedanken macht, wie man das gestaltet und designt. Und das ist einfach dann ganz, ganz spannend. Und da kann man natürlich viele, viele Geschichten darüber erzählen, aber das wird es jetzt sprengen. Mhm. Aber ist natürlich immer bleibt im Fokus.
Sehr cool. Das finde ich super. Ja, apropos sprengen. Also wir sind schon gut dabei. Christian, am Ende jedes Podcasts mache ich immer ein kurzes This or That. Also ich gebe dir zwei Auswahlmöglichkeiten und sagst mir einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Okay? Mhm. Bed oder Breakfast?
Bed.
See oder Meer?
Meer.
Dschungel oder Wüste?
Dschungel.
Berg oder Tal?
Berg.
Gang oder Fensterplatz?
Fenster.
Alleinsein bedeutet für mich?
Zeit zu reflektieren, Ruhe finden, Abstand halten vom Alltag.
Und einsam sein bedeutet für mich?
Eine gute Zeit, einfach einmal eben auch, wie gesagt, zu reflektieren. Sollte nicht so oft sein. Ich bin ein Mensch, der die Gesellschaft liebt. Aber es passt auch, wenn es einmal so ist.
Drei Dinge, die überall hin mit müssen.
Aha, schwierig. Laufschuhe, Laufkleidung, wenn ich das was einziehe. Dann natürlich, ja, so ein bisschen Laptop, Smartphone, das geht leider auch nicht anders. Und ja, idealerweise natürlich die Kinder dabei, ja.
Was würdest du jemand raten, der noch nie allein unterwegs war?
Einfach trauen. Also ich glaube, man macht sich da viel zu viel Gedanken. Einfach los, vielleicht gut durchplanen alles, was will man machen. Was erwarte ich mir vom Urlaub? Offen auf das zugehen. Und ich glaube einfach, die Planung ist dann gut, dass man vielleicht in den ersten Tagen ein bisschen Strukturiertheit hat im Alltag, also im Urlaubstag. Ein bisschen abhängig natürlich von der Art der Reise. Wenn es eine Städtereise ist, dann muss man eh vielleicht viele Gedanken machen, braucht vielleicht schon ein Ticket, wo vorauszubuchen etc. Wenn es so ein Wellness-Sport-Aktivurlaub ist, dann auch eine gewisse Fleiße auch zu schauen, was ich machen will. Also gerade wie in unserem Fall kannst du ja über viele, viele Tage hervor in der App schon nachschauen, was ist an diesem Tag für Sportprogramm. Das sind halt Anker, die man sich ein bisschen setzt. Bei uns in unserem Fall, wir haben sogar eine eigene Community, wo man im Vorfeld schon reinschauen kann, wer ist noch da. Also kann man sich auch ein bisschen Kontakte knüpfen. Aber summa summarum, glaube ich, locker hineingehen und vielleicht ein bisschen planen und dann ist alles easy.
Ja. Alles easy. Finde ich auch. Würde ich auch in dem Podcast so weiterbringen, diese Message. Danke fürs Gespräch. Danke für den Einblick von der Profi-Seite und aber auch für deine persönlichen Geschichten. Das war echt sehr, sehr erfrischend.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Und ja, schaut mal vorbei auf unserer Website oder natürlich auch bei uns im Haus. Und alleine verreisen kann ich nur sagen, ist einfach eine coole Sache.
So ist es. Danke. Lust bekommen auf dieses besondere Alleinreisehotel? Alle Links und Infos findest du in den Shownotes und auf www.hotel-aviva.at. Transparenz ist mir wichtig, deshalb ein kurzer Disclaimer. Diese Folge ist Teil einer bezahlten Kooperation. Aber meine Fragen, der Inhalt und meine Eindrücke auf Social Media zum Aviva Make Friends sind weder vorgegeben noch abgesprochen. Ich war selbst vor Ort und nehme dich im Jänner in einem Solo-Travel-ABC-Spezial mit hinter die Kulissen. Also am besten gleich OneWords folgen und die Glocke aktivieren, damit du nichts verpasst. Und jetzt seid ihr dran. Könntet ihr euch vorstellen, in so einem Alleinreisehotel einzuchecken? Schreibt mir eure Gedanken in die Kommentare auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform auf www.onewords-podcast.com oder per Mail. Ich bin gespannt auf euren Take. Wir hören uns in 2 Wochen und bis dahin vergesst nicht, hört nicht nur auf das, was wir sagen, geht und seht nach.